Design Thinking, Lean Startup und Scrum leisten gute Dienste auf dem Weg zu einer besseren Customer- und User Experience. Richtig angewandt spielen die drei Methoden harmonisch zusammen und führen schnell und effektiv zum gewünschten Ziel. Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Beyond CXM, Customer Experience Management weitergedacht. Mein Name ist Daniel Renkli, Marketing und CX gehören zu meinen Passionen. Mit diesem Podcast und der in den sozialen Medien fortgeführten Diskussion will ich zusammen mit meinen Gästen das Thema Customer Experience Management breiter beleuchten und weitertragen aus der bestehenden CX-Community hinaus. Zu Gast bei mir ist heute Stefanie Flieger, Manager of Customer Experience bei der Teambank. Herzlich willkommen, Stefanie.
Danke und hallo miteinander.
Stefanie Flieger ist seit bald 8 Jahren bei der Teambank verantwortlich für die Customer- und User Experience. Sie ist CX-Manager, UX-Designer, Design-Thinking-Master und Facilitator. Unfall, glaube ich, das einzige deutsche Wort ist in dieser Vorstellung. Stefanie hat BWL studiert und ist Diplom-Kauffrau. Ja, Stefanie, erzähl uns bzw. unseren ZuhörerInnen noch etwas mehr über dich.
Über mich gibt's zu sagen, dass ich sehr, sehr gerne privat in der Natur bin, also Wald und Wiesen, das sind so meins. Ich gehe mehrmals die Woche Fahrrad fahren, am liebsten mit meiner Familie, meinem kleinen Sohn und meinem Mann. Auch gern vor der Arbeit, wenn ich gerade im Homeoffice bin. Ansonsten bin ich auch gern wieder in der Natur im Garten draußen und gattel vor mich hin. Und ja, ich lese die Woche mehrere Bücher.
Wow. Ja. Mehrere Bücher die Woche.
Ja, ich bin eine Leseratte.
Ja, wir haben ein gemeinsames Hobby, das ist das Fahrradfahren. Und deswegen fehlt mir da ein bisschen die Zeit, um mehrere Bücher zu lesen. Aber ja, ist eine andere Geschichte. Ja, Stefanie, du hast es geschafft. Du bist innerhalb der Bank, für die du arbeitest, der Teambank, dort angekommen, wo eigentlich alle CX-Manager hinwollen. Du bist die zentrale Anlaufstelle für alles, was mit Customer- und User-Experience zu tun hat. Du arbeitest an der Gestaltung von kundenfreundlichen Prozessen, zusammen mit der Produktentwicklung an innovativen neuen Bankprodukten, mit den Vertriebsteams an der Verbesserung der Kundeninteraktionen und an vielem mehr. Wie bist du dorthin gekommen?
Also man muss sagen, ich bin schon sehr, sehr lange in der Bank und natürlich hatte ich vorher viele Stationen durchlaufen und so im Laufe der Zeit, auch mit Digitalisierung und so, hat sich natürlich dann ergeben, dass jetzt mal der Kunde, wie es halt bei jedem Unternehmen mal früher oder später kommt, eben, dass man den Kunden im Mittelpunkt stellen muss oder mit einbeziehen, wie auch immer. Und genau, so ist mein Weg dann zum CX gekommen.
Wo stand die Teambank denn vor 8 Jahren in Bezug auf die Customer Centricity?
Genau, als wir angefangen haben, haben wir immer diesen Leitsatz ausgerufen, dass wir vom Kunden her denken müssen. Wir haben auch in sehr, sehr vielen Workshops damals immer zu unseren Leuten gesagt, steigt mal in die Schuhe unserer Kunden, versetzt euch mal in deren Lage. Das haben wir ziemlich lang gemacht. Danach haben wir uns weiter evolutioniert, wie auch immer, und haben den Kunden in den Mittelpunkt gestellt. Also damals dann auch die ersten Personas entwickelt, solche Dinge. Und durch die Implementierung von vielen Methoden und Formaten haben wir dann auch endlich wirklich mit den Kunden gesprochen in sämtlichen Formen. Und nun befinden wir uns gerade wohl wirklich in den größten Change bei uns auch in der Bank, weil unsere Organisation wirklich aus der Kundenperspektive aufgestellt ist. Das heißt, bei uns gibt es eine Kundenreise, für B2B auch eine Partnerreise. Und diese Kundenreise, da stehen wir eben als CX auch drüber oder zur Seite, wie auch immer, und tun alles, dass der Kundenreise mit ihren 5 Teilkundenreisen eben wir helfen, die Kunden zu verstehen, in die Kunden reinzuversetzen und weiterzuentwickeln.
Was habt ihr denn bei der Kundenreise konkret anders gemacht gegenüber früher?
Also früher waren wir darauf ausgerichtet, oder sind es auch immer noch, da wir ja über 900 Partnerbanken haben, dass wir alles den Partnerbanken recht machen, was auch richtig und wichtig war zu diesem Zeitpunkt. Aber wir haben uns ja entschieden, eben den Kunden in den Mittelpunkt zu stellen oder kundenzentriert jetzt zu arbeiten. Und deswegen ist es zum Beispiel so, dass wir unsere Strecken und alles so aufbauen, dass es nicht der Partnerbankberater verstehen muss, sondern dass es die Kunden verstehen müssen. Und wenn die Kunden es verstehen, dann versteht es natürlich auch der Banker. Und so sind jetzt unsere App, also unsere neue App, alles aufgebaut, dass der Kunde sich selber dadurch klicken kann. Unsere ganzen Strecken, unsere ganzen UX ist alles für den Kunden oder zum Kunden ausgerichtet.
Ja, das finde ich super. Ja, vielen Dank. Vielleicht noch für unsere ZuhörerInnen, die die Teambank nicht so gut kennen. Wie seid ihr, also du hast jetzt Partnerbanken erwähnt, wie seid ihr da organisiert?
Genau, also wir sind ein Teil der genossenschaftliche Finanzgruppe und wir roundabout 900 Volks- und Raiffeisenbanken und auch Sparda-Banken arbeiten mit uns zusammen, also die verkaufen für uns den Easy Credit oder jetzt den finanziellen Spielraum. Und wir haben ja auch noch Ratenkaufhändler, da eben die Händler, die mit uns zusammenarbeiten. Mhm. Und wir haben quasi ein B2B-Geschäft und ein B2C, also ist, ne, über diese ganzen Banken verkaufen wir eben Liquidität oder über die Händler eben den Ratenkauf.
Alles klar.
In Deutschland und Österreich.
Wunderbar. Die Schweiz, kein Thema?
Die Schweiz ist leider nicht,
noch nicht
dabei.
Noch nicht.
Noch nicht.
Wenn du sagst, eben vor 8 Jahren habt ihr den Kunden in den Mittelpunkt gestellt, wer war wir? Also war das die kleine CX-Abteilung innerhalb der Bank?
Genau die.
Oder war das schon das ganze Unternehmen?
Nein, das war die kleine und damals waren wir auch wirklich noch klein, kleine CX-Abteilung der Bank. Ja.
Hm. Ja, was hast du da für eine Kultur angetroffen, als du deine Reise begonnen hast?
Also wie gesagt, ich hatte ja vorher auch mehrere Stationen und auch Abteilungen durchlaufen und natürlich war es dort auch noch klassisch Projektstruktur. Man war normal in seinen Abteilungen, also Matrix-Organisation war weit entfernt und durch diese ganzen äußeren Einflüsse eben hat sich das dann irgendwie so ergeben, dass wir weitergegangen sind und uns weiterentwickelt haben.
Hm. Also die Kultur, die war damals noch nicht so kundenzentriert, ja, oder die Kunden standen noch nicht so im Vordergrund. Wie hast du dann all die Stakeholders ins Boot geholt?
Wie bei jeder Reise oder wie bei jedem Weg gibt es unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Needs, was auch völlig in Ordnung ist. Und jeder hat ja so sein Ding, was er machen muss. Und es gibt Menschen, die hat man schnell dabei, die hat man schnell überzeugt und es gibt halt andere Menschen, die brauchen etwas mehr Zeit oder noch mehr Zeit, aber es ist auch überhaupt nicht schlimm, weil jeder halt, ne, in seinem Arbeitsfeld ist und man muss halt schon viel Überzeugungsleistung am Anfang machen, aber am Schluss haben die Argumente überzeugt und wir haben sehr, sehr viel aufzeigen können und mittlerweile sind wir da, wo wir sind. Genau.
Hm. Jetzt hast du vorhin von 5 Kundenreisen gesprochen.
Genau.
Und da würde mich jetzt interessieren, inwiefern dass damit auch die Abteilungen überwunden wurden, beziehungsweise es gibt ja Leute, die fordern immer ein Niederreißen dieser Abteilungssilos. Ich kann mir jetzt vorstellen, dass die Teambank nichtsdestotrotz nach wie vor in Abteilungen organisiert.
Richtig, genau. Also wir haben eben die Kundenreise, da sind sehr viele Menschen aus unterschiedlichen Abteilungen drin, die eben alle mit Kunden was zu tun haben. In den Partnerreisen natürlich die ganzen Menschen, die mit unseren Partnerbanken und Händlern und so zu tun haben. Und wir eben aus CX sind logischerweise auch für die Kundenreise. Bei uns sind auch Kollegen, jeder in einer einzelnen Teilkundenreise vertreten, damit sie unsere Dinge mit reinbringen können, beziehungsweise die Needs von ihnen wieder mit rausbringen können. Aber nichtsdestotrotz gibt es eben auch diese, also bei uns jetzt Brand- und Customer Experience Abteilung, es gibt die normalen Marketingabteilungen, die aber auch in den Kundenreisen teilweise aufgehen und die ganzen Second- und Third-Lines, also Risikocontrolling, wie sie alle heißen, sowieso in ihren ganz normalen Bereichen und Abteilungen.
Hast du das jetzt irgendwie als Nachteil wahrgenommen, dass es diese Abteilung gibt?
Also dadurch, dass ich eigentlich schon immer interdisziplinär arbeite und das auch meins ist, ich eigentlich mit meinem Team immer am wenigsten zu tun hatte, sondern immer kreuz und quer in der Bank unterwegs war, auch früher bei Projekten, fiel es mir überhaupt nicht schwer. Aber natürlich gibt es auch Kolleginnen und Kollegen, die damit schon ein bisschen am Anfang auch zu kämpfen haben und vielleicht auch immer noch, kann ich jetzt nicht so genau sagen. Aber klar, aber für mich persönlich war es jetzt überhaupt kein Problem und ich finde interdisziplinär eh immer super. Deswegen arbeite ich im CX.
Ja, sehr schön. Jetzt eines der Erfolgsrezepte bei der Teambank scheint ja die Kombination von Design Thinking, Lean Startup und Scrum zu sein. Also damit wären wir eigentlich beim zentralen Thema dieses Podcasts. Und ihr habt das nach einem White Paper von Gartner entsprechend so aufgesetzt. Ich kenne das, oder sagen wir mal, die Kombination von Design Thinking und Scrum ist mir nicht neu. Ich habe damals vor vielen Jahren bei Oracle schon die Gelegenheit gehabt, an Kundenworkshops teilzunehmen, wo wir Kunden geholfen haben, innovativer zu werden durch die Kombination dieser beiden Methoden. Mhm. Jetzt, ihr habt noch Lean Startup dazwischen. Eigentlich drei Methoden kombiniert, eben wie gesagt, nach einer Empfehlung eigentlich oder nach einem White Paper von Gartner. Wie passen deiner Meinung nach diese drei Vorgehensweisen zusammen? Die nichtlinearen, iterativen Prozesse, die in erster Linie für die Innovationsfindung und das kreative Lösung von Problemen genutzt wurden oder werden, und das vergleichsweise starre Framework, das primär für die agile Entwicklung von Software genutzt wird.
Genau, also da muss ich vielleicht ein bisschen ausholen. Wir im CX, wir arbeiten natürlich sehr stark mit Design Thinking. Bei uns gibt es auch, die meisten sind bei uns Design Thinking Master. Und haben damals, also ist jetzt auch schon wieder etwas länger her, eben unsere vier, den Double Diamond eben durchgemacht mit Einfühlen, Definieren, Generieren und Prototyp dann bauen, haben die Prototypen auch immer vertestet. Die kamen auch draußen dann super an bei unseren Kunden und dann sind wir aber immer daran gescheitert, das Ganze in die Entwicklung zu geben. Ja, und währenddessen haben unsere ITler eben die Delivery Teams mit der Scrum-Methode aufgebaut und da musste man sich halt überlegen, wie bringen wir jetzt das Ganze zusammen. Und dann haben wir eben auch den Gartner gefunden und die Modelle und haben die dann versucht zu verheiraten und das funktioniert jetzt bei uns eigentlich ganz gut momentan. Hm.
Ja, jetzt müssten wir vielleicht hier an dieser Stelle versuchen, noch für die, die es nicht kennen, zu erklären, was jetzt dazu, sagen wir, Design Thinking gehört und was zu Scrum gehört und eben weshalb da sozusagen laut Gartner mindestens ein Missing Link vorhanden war und deswegen Lean Startup dazwischen empfohlen wird für die Umsetzung. Also ich würde es mal so beschreiben, wenn ich darf. Also Design Thinking, da geht es ja eigentlich darum, also die Phasen nach Stanford, Empathize, Define, Ideate, Prototype und Test, das sind eigentlich diese insgesamt fünf Phasen. Auf der anderen Seite, wenn man jetzt das Gartner-Bild betrachtet, dann reden die hier eigentlich von den ersten drei Phasen nur, Empathize, Define und Ideate. Mhm. Und auf der anderen Seite steht eben Scrum, wo es halt darum geht, um die Umsetzung, wie du gesagt hast. Da gibt es ja diese Sprints dann, genau, wo man einen Product Backlog abarbeitet, anhand eigentlich einer konkreten Aufgabenstellung. Mhm. Und Lean Startup dazwischen beinhaltet ja eigentlich diese drei Phasen Build, Measure und Learn. Also dieser iterative Prozess, der aber eigentlich auch zu Design Thinking gehört.
Genau. Und
jetzt hier etwas kompliziertes machen.
Jetzt kommst deswegen, du drauf.
Ja, genau. Nein, ich meine, ich habe mich ja damals auch ausbilden lassen zum Professional Scrum Master erst und dann später zum Design Thinking Master. Mhm. Und ich war dann ein bisschen überrascht, als ich die kennengelernt habe damals und du mir eben dieses Gartner-Modell vorgestellt hast und gesagt hast, dass ihr da eben dazwischen eben Lean Startup braucht für eben diese Iteration.
Genau, darüber haben wir uns dann angenähert quasi, ne? Weil wir gehen wirklich mit jedem Prototypen dann auch in die Interviews rein und natürlich, also die laufen fast nie komplett durch. Das heißt, wir müssen iterieren. Wir gehen dann nochmal, also zusätzlich läuft bei uns auch von Anfang an beim Generieren auch die UX und UI mit dazu, die dann auch die ganzen Sachen pixel-perfect machen, um dann am Schluss an die IT zu übergeben. Und dann optimieren wir quasi so lange, bis das Ganze pixel-perfect an die IT übergeben werden kann. Und deswegen ist bei uns das Lean Startup noch mit dazwischen, was für uns, wie gesagt, mittlerweile echt gut funktioniert.
War das vielleicht auch der gemeinsame Nenner, den ihr da mit Entwicklungsabteilung hattet.
Wahrscheinlich haben also wir uns
das
so.
Für die Design Thinking vielleicht ein bisschen zu wild war.
Fancy, genau. haben wir uns so angenähert, genau so in der Mitte getroffen.
Ja. Okay, super. Wie seid ihr denn damals überhaupt auf dieses Modell von Gartner gekommen? Oder diese Empfehlung, dass man die drei Methoden kombinieren soll?
Ja, genau, weil wir halt eben immer gescheitert sind am Prototypen und dann eben, wie übergeben wir das jetzt an die IT und warum sollen die das jetzt so nehmen, gerade von uns? Und deswegen haben wir das dann so implementiert, was natürlich auch eine Zeit gedauert hat. Ne? Jeder Prozess dauert seine Zeit und bringt seine Hürden mit sich, aber wie gesagt, mittlerweile ist das bei uns etabliert und die ITler freuen sich darüber, dass sie jetzt selber keine Dinge mehr erfinden müssen, sondern das von uns übernehmen können, aus unserer unseren Design-System rausnehmen können. Und wir freuen uns darüber, dass wir ein einheitliches Kundenerlebnis über die komplette Journey haben.
Also das heißt, du würdest Lean Startup eigentlich allen empfehlen, eben als quasi Übersetzungsdienst von den CX-Teams zur Entwicklungsabteilung.
Man kann es probieren. Also man muss ja immer selber für sich schauen. Also ich bin wirklich kein Freund davon, das ist jetzt die Methode und die funktioniert. Muss nicht bei jedem funktionieren. Bei uns funktioniert sie, wie gesagt, auch momentan. Ich würde es aber auch nicht sagen, in 10 Jahren hat die noch Bestand. Da gibt es dann vielleicht ganz andere Dinge. Aber momentan arbeiten wir gemeinschaftlich da ganz gut damit.
Na super. Wo überall kommt denn das jetzt zum Einsatz?
Genau, das ist jetzt bei uns. Wir entwickeln gerade viele Produkte neu. Wir haben neue Strecken gebaut oder sind auch immer noch dabei, die zu optimieren oder auszubauen. Neue Tools, neue Bestandteile mit reinzukriegen. Wir haben auch eine neue App gebaut. Genau, und da sind die jetzt hauptsächlich gerade im Einsatz.
Ja. Gibt es jetzt in Bezug auf eben diese drei Methoden oder diese Kombination davon irgendwelche Learnings? Eben, du hast gesagt, also man muss das ja nicht unbedingt überall so machen. Was würdet ihr jetzt anders machen, vielleicht als das Gartner so vorgegeben hat?
Puh. Also wir haben schon auch am Anfang, vielleicht nehmen wir es auch nicht 1:1. Also natürlich auch mit diesen ganzen User-Tests, die da jetzt auch eher ins Design Thinking fallen, haben wir am Anfang, wir haben echt einen Aufwand betrieben, zum Beispiel mit der Auswertung und waren dann tagelang, also erstens schon mal die Interviews führen, was ja auch lang dauert und viele Kapazitäten frisst, haben dann aber auch mit der Auswertung stundenlang da gesessen. Da haben wir dann auch für uns jetzt Methoden entwickelt, wo das Ganze einfacher geht und schneller und effektiver. Wir schauen auch gerade, sind gerade dabei, andere Methoden, außer jetzt Interviews zu machen, sondern wirklich dann digitale User Brains, whatever. Genau solche, was halt für uns passend ist. Und da sind wir natürlich schon immer dabei, das zu optimieren für uns. Ob das für andere dann passt, weiß man nicht, aber eben jetzt für uns sind wir immer an Anpassungen und noch besser machen und genau.
Kannst du da noch etwas mehr sagen zu diesen Methoden, die jetzt eben alles ein bisschen einfacher und schneller machen?
Jetzt neben den User-Test oder was meinst du?
Ja, du hast jetzt vorhin von Methoden gesprochen, die alles etwas einfacher und schneller machen. Und ohne diese zu benennen, ohne jetzt konkret zu sagen, was für welche Methoden.
Ja, wir schauen uns halt die ganzen Punkte in diesem ganzen Prozess immer an und schauen, wo hängt es da noch, so wie halt bei den Journeys auch, bei den Customer Journeys schauen wir auch unsere internen Prozesse an und gucken, wo man noch was optimieren kann. Okay. Mit welchen Methoden auch immer, also es gibt ja genügend. Genau. Das auch letztendlich für alle passt, weil dadurch, dass ja sehr, sehr viele Leute beteiligt sind und sehr, sehr unterschiedliche Leute von unterschiedlichen Fachbereichen, muss man dann natürlich einen Konsens finden, der dann für alle passt.
Wie stellt ihr die kontinuierliche Verbesserung eurer Produkte und Dienstleistungen sicher?
Naja, man kann es ja messen. Man sieht natürlich auch, ob die Kollegen die damit klarkommen. Die Menschen wechseln auch durch in den ganzen Prozessen und man muss natürlich dann auch gucken, ob man es dann optimieren kann oder nicht. Aber natürlich sieht man dann auch, dadurch, dass wir ja der Kundenreise angebunden sind, ob anhand verschiedenen KPIs das Erfolg hat, was wir da an die Rampe schieben. Und natürlich machen wir permanent AB-Testings, um zu gucken, muss man da was optimieren. Das ist auch ein Teil von einer Methode von uns.
Ja, natürlich. Klar. Nee, finde ich gut, ja. AB-Testing, das lohnt sich eigentlich immer.
Genau. Und was für uns auch wirklich elementar ist, dass wir, gerade bei uns in der Abteilung, wir schauen permanent den Markt und Wettbewerb an. Wir schauen uns die Gesellschaft an, wie sie sich entwickelt, jetzt gerade bei uns. Ne? Also Kunden, Geldsorgen, Inflation, Kriege, müssen wir ja nicht drüber reden. Wir schauen auch die Zukunftsprognosen an und solche Dinge und versuchen so dann auch wirklich frühzeitig zu erkennen, wo die Reise hingeht und wo wir jetzt dementsprechend handeln müssen.
Und wie macht ihr das? Über Befragungen auch? Oder
über Befragungen, über Institute, Zukunftsinstitut, Sinus, wie sie alle heißen. Natürlich sämtliche Studien, sind wir permanent am Durchforsten, gesellschaftlicher Wandel. Genau, und wie du richtig sagst, wir reden mit unseren Kunden und gucken, wo der Schuh drückt.
Und du liest ja auch viele Bücher. Also
und ich lese viele Bücher, aber auch private, nicht nur geschäftliche. Genau.
Ja gut. Und wie messt ihr konkret jetzt den Erfolg eurer Projekte?
Genau, also wir haben bei uns im CX natürlich unsere eigenen KPIs. Einer davon ist natürlich der NPS, also Weiterempfehlungsindex. Das ist bei uns auch in der Bank eine erste Wahlkennzahl, also ist bei uns sehr, sehr wichtig in der Bank. Wir jetzt im CX gucken dann auch, wir haben Ecomi im Einsatz, darüber kommt ja viel Kundenfeedback. Wir schauen uns auch immer unsere App-Stores an, wie da die Bewertungen sind ganz eng vernetzt mit Beschwerdemanagement, mit unseren Kundenservice-Centern. Wir haben Feedback-Management-Tools, wo wir sehr, sehr viel auch bekommen. Und dann ist es natürlich auch so, dass wir eben mit der Kundenreise, die haben ihre eigenen KPIs und wenn die erfolgreich sind, dann sind es wir natürlich auch.
Was ist mit der Kundenzufriedenheit? Da gibt es ja nicht unbedingt einen direkten Link jetzt zum NPS.
Genau. Da sind wir gerade, muss ich ehrlicherweise sagen, noch dran, dass wir die dann auch mitmessen. Genau. Ja. Was wir aber schon auch machen, wir machen jetzt auch Audits, lassen wir laufen über viele Dinge, wo wir jetzt auch, also neben Marke, auch die Kundensicht mit einbeziehen und da bekommen wir auch viel drüber raus. Aber Kundenzufriedenheit fehlt uns ehrlicherweise noch, bin ich aber schon dran.
Sehr gut. Ja. Ja, wo liegen denn die sonstigen Herausforderungen jetzt bei der Erfolgsmessung? Also habt ihr die Datenbasis, die ihr braucht, um den Erfolg zu messen?
Die haben wir. Also wie gesagt, das ist halt in jeder Teilkundenreise auch, jeder hat da andere KPIs. Wir haben natürlich ein Reporting, ein tägliches, wo die ganze Bank drauf schauen kann, wie wir gerade stehen bei den üblichen verdächtigen KPIs. Und wir im CX müssen natürlich auch unsere Daten noch erweitern, wo ich gerade dran bin. Neben dem Zufriedenheitsscore gibt es ja auch noch andere Dinge, die man da schön messen kann, aber da sind wir jetzt gerade erst dran.
Macht ihr auch diese Zusammenhänge bei den KPIs visibel, also im Sinne einer Balanced Scorecard?
Da sind wir gerade dran, genau.
Da ja auch dran, ja, super.
Genau. Auch über die ganzen Journeys hinweg und so, ne? Wir wollen das alles wirklich auch einheitlich betrachten und auch die Audits drüber laufen lassen. Und das gehört bei uns alles schön zusammen.
Ja, ja, wunderbar. Ja, erzähl doch zum Schluss, wir haben zwar noch genügend Zeit, aber ich habe mir das so als Frage zum Schluss notiert. Woran arbeitest du zurzeit? Du hast jetzt bereits einiges gesagt darüber. Welche Themen bewegen dich sonst noch?
Genau, also mich beschäftigt im Moment zum einen wirklich das Thema KI oder AI. Also erstens, weil ich privat nebenlesen, ich male sehr viel, mache so Sketchnote und Handlettering. Digital wie auch klassisch mit Pinsel, sämtlichen Stiften, Papieren. Also ich habe hier riesige Fundus daheim. Und da finde ich es halt auch sehr spannend, wo geht da die Reise hin? Ne? Weil ja alles, man kann ja alles malen mittlerweile auch lassen. Aber auch natürlich hinsichtlich CX, was kommt da auf uns zu? Ich meine, Marketing, wissen wir alle, da wird sich viel verändern, aber jetzt explizit im CX, was bedeutet das für uns? Wo geht da die Reise hin?
Ja, nee, spannendes Thema. Also ich befasse mich ja auch damit, beziehungsweise habe schon einige Male darüber geschrieben oder darüber gesprochen. Ah. Also da ist, ja, es ist viel Bewegung in der Sache. Und KI für CX, absolut. Da gibt es, sagen wir, noch etwas, sagen wir, mehr auf Kundenseite, Customer Service Seite als andernorts, aber nichtsdestotrotz eben spielen ja auch Backoffice-Prozesse eine Rolle bei der Kundenzufriedenheit, weil da scheitert es ja eigentlich fast öfter als im Front Office, wo halt eben jetzt eine Mitarbeiterin oder Mitarbeiter einer Bank dann den direkten Kundenkontakt pflegt und die Kunden hoffentlich kennt. Es scheitert ja oft an Kleinigkeiten. Genau. Da kann KI natürlich tatsächlich eben Prozesse optimieren, automatisieren, so dass alles etwas schneller geht und smoother geht vielleicht, so dass die Kunden auch zufrieden sind, weil sie eben schnell eine Antwort kriegen beispielsweise. Oder eben weil die Angebote so personalisiert sind, dass das dann wirklich auch auf eben diese spezifische Kundensituation passt.
Absolut. Und auch im UX/UI, also wir haben Kollegen, die beschäftigen sich da tiefer damit und mit denen stehe ich da sehr eng im Austausch. Und die meinten auch, gerade bei Figma gibt es so viele, wie heißen die Dinger, die man runterladen? Plugins! Plugins, die dann auch also wirklich in die Richtung gehen. Und das finde ich auch sehr, sehr spannend. Also da müssen wir auch gucken, was dann da sich verändern wird.
Ja, das stimmt, ja.
Genau. Das ist das eine Thema und zum anderen beschäftigt mich das Thema New Work jetzt auch sehr stark. Okay. Wir haben ja gerade das Gartner-Modell gehabt, wie ich jetzt schon gesagt habe. Das ist eine Methode. Mich interessieren diese ganzen anderen Methoden, die es da draußen gibt, auch sehr. Safe, OKRs, wie sie alle heißen. Gibt es wahrscheinlich noch viel, 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 viel mehr. Genau, das interessiert mich sehr und auch für mich persönlich, wo geht die Reise hin? Also wie kann ich mich da weiterentwickeln, jetzt nicht nur in der Bank, als dann, ich werde ja den New Work Facilitator machen, aber auch für mich persönlich, was bedeutet das für Working Mom? Wie flexibel bin ich? Solche Geschichten, genau.
Hast du dir da vielleicht Gedanken dazu gemacht, was für Zusammenhänge es gibt zwischen New Work und der Custom Experience?
Also den Connect habe ich noch nicht, da ich jetzt erstmal gespannt auf diese Weiterbildung bin, was da überhaupt alles kommt und dann wird sich der Connect natürlich daraus schließen, klar.
Ja, das war jetzt so ein spontaner Gedanke. Also ich weiß es nicht, ob es einen Einfluss hat. Also ich bin ja schon früh eigentlich mit der Thematik New Work konfrontiert worden, damals bei Microsoft noch. Wo wir halt dann wirklich das nicht nur propagiert haben, sondern gelebt haben, weil Microsoft ja die Technologie hat dazu. Und auf der anderen Seite könnte ich mir eben vorstellen, dass wenn jetzt beispielsweise alle zu Hause arbeiten würden, dass dann vielleicht die Custom Experience auch drunter leiden könnte, indirekt. Aber da müsste man jetzt tatsächlich wahrscheinlich ein bisschen tiefer gehen und da mal versuchen, da ein paar Daten zu erheben dazu.
Aber ich glaube, dass da bist du schon auf dem richtigen Weg. Also jetzt nicht nur wegen Homeoffice. Gut, Corona hat es gezeigt, ne? Es ging auch. Aber auch mit diesen irgendwelche Leben auf der Insel, keine Ahnung. Also auch diese räumliche, ne? Also jetzt klassisch, also bei uns ist es ja noch klassisch so, klar, wir sind im Homeoffice, wir gehen aber auch in die Bank, wir treffen uns da auch und wir möchten das auch, wir möchten uns auch miteinander connecten, auch persönlich. Aber klar, jetzt bei anderen Unternehmen, wo der eine auf Mallorca sitzt, der andere in Deutschland, der andere in der Schweiz, wie auch immer, wie sieht es denn da aus? Also es sind schon wirklich sehr spannende Themen. Und wenn da noch ein Zeitunterschied dazu kommt,
dann wird es echt schwierig.
Dann wird es schwierig. Ja,
ja gut, ich meine, du hast es ja erwähnt, eben diese interdisziplinären Teams, die ja jetzt bei der Teambank und wahrscheinlich an vielen anderen Orten eben dazu beitragen, dass trotz Abteilung, trotz Abteilungssilos, eben die Customer Experience gut ist, also eigentlich transparent im Sinne von der Kunde sieht nichts davon. Ja. Ich meine, das würde definitiv darunter leiden. Also du kannst dann nicht mehr eben so schnell die Köpfe zusammenstecken. Man kann das natürlich alles über Teams oder Zoom oder was weiß ich, kann man das auch, logisch. Aber ich glaube, das Zwischenmenschliche oder diese nonverbalen Signale, die spielen ja auch eine große Rolle. Und deswegen denke ich schon, dass man einfach generell einen guten Mix finden muss, wo man den Leuten, also das ist meine persönliche Ansicht, ermöglichen soll, also gerade Working Moms, dass sie zu Hause arbeiten und auch vielleicht zu Zeiten arbeiten, wo andere nicht arbeiten würden. Ich hatte selbst ein Team bestehend aus mehreren Frauen, die Mütter waren und dann halt teilweise nach dem Abendessen noch weitergearbeitet haben, aber dafür um 4 irgendwie die Kinder von der Schule abgeholt haben. Ja. Das ist ja alles okay und das sollte einfach vielleicht nicht jeden Tag, also nicht jetzt in Bezug auf Working Moms, sondern generell sollte man das vielleicht nicht einfach jeden Tag zulassen, sondern dafür sorgen, dass die Leute auch wirklich gerne ins Büro kommen zwischendurch. Mhm. Das kann man natürlich auch mit gestalterischen Elementen machen, beziehungsweise indem man einfach den Arbeitsplatz wirklich attraktiv gestaltet, auch mit zusätzlichen Dienstleistungen rund um den Arbeitsplatz, eine Barista, also irgendwie eine Kaffeebar, ein Barista vielleicht, was weiß ich, diese Möglichkeiten, sich informell auszutauschen auch, da gibt es diverse Möglichkeiten. Das sollte eigentlich dazu führen, dass letztendlich eben die Mitarbeitenden nicht nur gerne zu Hause arbeiten, sondern auch immer wieder gerne ins Office kommen. Genau. Das ist meine Meinung. Ja. Ich habe mich damals auch mit New Work auseinandergesetzt bei Microsoft, deswegen kann ich da schon ein bisschen aus der Schule plaudern auch. Aber bei diesem Podcast geht es ja eigentlich primär um das Thema Custom Experience. Yes. Und deswegen habe ich da die Frage aufgeworfen, was das für einen Einfluss hätte auf die Custom Experience.
Hat das mit Sicherheit. Also bin ich mir sicher. Ich bin auch echt gespannt. Kann ja dann mal berichten.
Ja, gerne. Ja, auf jeden Fall. Ja, schön. Dann vielleicht so eine Frage, die ich gerne ganz am Schluss meinen Gästen stelle. Was würdest du jetzt ändern, wenn du jetzt Königin von, was weiß ich, von Deutschland wärst?
Gute Frage. Ich glaube, da bräuchten wir sehr, sehr lange, um diese Frage ganzheitlich beantworten zu können.
Also ich habe jetzt nicht im politischen Sinne gemeint oder irgendwie, sondern wirklich so in Bezug aufs Kundenerlebnis, in Bezug auf Custom Experience, in Bezug auf die Arbeitswelt.
Also ich glaube, ich kann jetzt nur für mich persönlich sprechen. Die Teambank, wie du vorhin auch sagst, mit Barista Bar und sowas gibt es bei uns alles. Also wir haben ein sehr, sehr tolles Haus. Ich gehe auch gerne hin. Ich mag diesen Mix zwischen Homeoffice und dorthin gehen. Ich glaube, das ist auch wichtig, dass man gern auf die Arbeit geht. Und deswegen, ich arbeite sehr gern im Customer Experience Management. Ich glaube, wir sind auch mittlerweile schon ziemlich weit, was das angeht. Aber nichtsdestotrotz habe ich auch Lust, das weiter auszubauen und aufzubauen, weil ich glaube, es gibt kein Ende. Auch mit diesen ganzen Formaten und Methoden, da lernt man, glaube ich, nie aus und muss es auch immer den gewissen Zeitpunkt und den ganzen Wandel, wie es halt weiter auch draußen weitergeht, anpassen. Und deswegen, ich bin gerade wirklich glücklich, so wie es ist.
Ja, wunderbar.
Schön. Und auch in Deutschland. Auch wenn das ganze Politikum und so, aber dennoch.
Ja, schönes Schlusswort. Vielen Dank, Stefanie.
Danke
dir. Vielen Dank für dieses interessante Gespräch. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, abonnieren Sie ihn. Er ist auf allen gängigen Kanälen zu finden. Folgen Sie mir auf LinkedIn und X. Und falls Sie Lust haben, werden Sie Teil unserer Community. Am einfachsten, indem Sie den Hashtag BeyondCXM verwenden für einen nächsten Post. Ich freue mich aber über persönliche Nachrichten. Bis bald.